Was macht dich denn zum Mann? Was macht dich zur Frau? Was macht dich zur nicht-binären Person? Fakt ist, dass zum Beispiel mehr als eine Person jeden Tag, die trans, inter oder nicht-binär ist, stirbt weltweit, weil sie umgeben ist von transfeindlicher Umgebung.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Daniela zu. Zay erzählt von Zay Erleben als nicht-binäre Person. Zay ärgert sich über Pink- und Rainbow-Washing und wünscht sich gelebte Diversität und Inklusion. Für Sam bedeutet dies Leben, statt nur so zu tun. Sam beschreibt, was Zuschreibung und Misgendering für their Identität bedeutet und wie schmerzhaft dies ist. Sam macht sich Sorgen über die gesellschaftspolitische Entwicklung und lädt zur Offenheit im Aufeinanderzugehen ein. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du heute beim Podcast da Empathieschenker dabei bist und wie immer am Anfang meine Frage, was ist dein Thema, was ist dein Anliegen, was ist das, was dich bewegt und womit du gerne gehört werden möchtest?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir das Gespräch zu führen. Und mein Thema, das ich heute mitbringe, ist grundsätzlich Diversity und Inclusion am Arbeitsplatz. Wir haben uns Anfang des Jahres einmal über mein Posting quasi kennengelernt, indem ich kritisiert habe, dass Unternehmen Pinkwashing, Rainbowwashing betreiben, also eine Art Marketingmaßnahme, vor allem im Pride Month mit regenbogenschwingenden Abbildungen, mit Regenbogenlogo und so weiter. Und parallel zu dem Pride Month im Juni den Rest des Jahres viel noch auf Diversity und Inclusion verzichten. So ist es zum Beispiel, um noch bei dem Posting zu bleiben, bei der Deutschen Bahn nicht möglich, aktuell als nicht-binäre Person oder Person, die nicht die Anrede Frau oder Herr in dem eigenen Ticket haben möchte, ein genderneutrales Bahnticket zu buchen. Und auch das ist natürlich ja durchaus problematisch und betrifft mich als nicht-binäre Person ebenso wie die Person, über die ich auf LinkedIn schrieb, die die Deutsche Bahn verklagt. Um sozusagen auch genderneutrale Anreden in Anredeformularen, ja, zu etablieren.
Also, was dich bewegt, ist das Thema Pinkwashing, Rainbowwashing und in dem Zusammenhang dann die genderneutrale Ansprache von nicht-binären Menschen.
Ja, unter anderem unter dem Begriff Diversity und Inclusion oder auch im englischsprachigen Feld Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, DEIB, ist sicherlich noch deutlich mehr zu greifen. Das ist sozusagen nur ein Strang, der mich betrifft. Es gibt auch noch andere Themen, die mich in der Arbeitswelt betreffen, die sozusagen genau auf diese Dimension einzahlen. Und die mich deshalb auch ganz stark bewegen. So ist es zum Beispiel aktuell für mich nicht möglich, um noch eine weitere Dimension aufzumachen, als ja im Bereich Projektmanagement, im Bereich agile Führungsposition einen fully remote Job zu bekommen. Und ich bin seit über 8 Monaten arbeitssuchend, weil genau diese Möglichkeit nicht mehr besteht und viele Menschen zurück ins Büro oder Hybridmodelle für sich entschieden haben, in Organisationen besser zu leben. Und das ist halt für mich ein Problem, weil ich tatsächlich eine Covid-Infektion nicht überleben würde und mich deshalb nicht in Präsenz mit Menschen treffen kann. Und auch das ist natürlich eine Form von gelebter Inklusion am Arbeitsplatz.
Ah, okay, jetzt verstehe
Und
ich.
genau, und ja, so sind eben viele Dimensionen erkennbar und sichtbar für Unternehmen, die quasi viel in der Außenkommunikation schon für Diversity tun. Das ist aber die Organisationsperspektive, die betroffenen Perspektive, auch aus meiner ganz eigenen persönlichen Perspektive, ist natürlich, da ist noch viel zu wenig an Maßnahmen, da ist noch viel zu wenig an Möglichkeiten, an gelebter Inklusion, an gelebter Diversität, an gelebter Queerfreundlichkeit. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich sage, na ja, ich lebe halt jetzt. Und selbst wenn Organisationen in Transformationsprozessen und Veränderungsprozessen auch leben und erkannt haben, dass für sie genau diese Dimensionen sehr wichtig sind, auch monetär, ist das natürlich ein Punkt, wo ich sage, na ja, wenn sich in 10, 15 Jahren was ändert, nützt mir das halt nichts. Ich möchte eigentlich ungern noch 10, 15 Jahre arbeitssuchend sein, nur um ein Beispiel zu nennen, oder noch 10, 15 Jahre mich missgendern lassen, bis Menschen endlich verstanden haben, dass es mehr als er und sie Pronomen gibt, dass es Menschen gibt, die nicht Frau oder Mann sind.
Okay, dann geht es hier eigentlich viel mehr um dieses Diversitätsthema und Kulturthema, und
Ja,
den
genau.
Umgang mit Unterschiedlichkeiten. Und ein Beispiel ist jetzt dieses Thema zum Beispiel, wie sich Unternehmen verhalten während Pride Parades oder Pride Months, wo das dann irgendwie so Marketingmotto für die wird und den Rest des Jahres ist das Thema nicht für sie wichtig. Und deine eigene Betroffenheit ist halt der Umstand, dass du sehr vorsichtig sein musst wegen Corona, weil es für dich sehr wahrscheinlich dann tödlich wäre, wenn du Corona bekommst.
Ja, genau.
Und das ist dann wahrscheinlich das Thema, wie kann man auf sowas eingehen, damit Menschen, die diese Voraussetzungen mitbringen, dass sie ein Homeoffice brauchen, damit es für sie sicher ist, in deinem Fall, quasi auch auf dem Arbeitsmarkt Berücksichtigung finden.
Ja, ganz genau. Also das Posting, über das wir uns kennengelernt haben, wo ich einmal sozusagen runterschreibe, dass die Deutsche Bahn kein Anredefeld, kein ja geschlechtsneutrales, genderneutrales Anredefeld bietet und gleichzeitig quasi mit viel Regenbogen immer wieder wirbt, mit viel Inklusivität auch am Arbeitsplatz. Es ist für mich natürlich einerseits ein Glaubwürdigkeitsthema, dann ist es ein machtvolles Thema, sich mit einer nicht-binären Person auch vor Gericht zu streiten, statt einfach das Formular auf der IT-Seite umzustellen. Und ich weiß, dass ich natürlich nicht jetzt bei denen im Team sitze und genau den Arbeitsaufwand einschätzen kann, aber ich habe selber als Product Owner in auch mit crossfunktionalen und Entwicklungsteams gearbeitet. Das heißt, ich habe zumindest eine inhaltliche Vorstellung, was da passieren muss. Und dass das nicht zwingend 3 Jahre dauern muss, um ein Formular umzustellen. Und das sind eben einzelne Maßnahmen beziehungsweise einzelne Symptome, die ich da einfach kritisiere, die erkennbar sind. Und im Ganzen ist es natürlich eine große Form von gelebter Intersektionalität am Arbeitsplatz, die ich vermisse, also mehrere Dimensionen von Diversität. Viele sprechen gerade auch in den Diskussionsthemen über die 4-Tage-Woche, über Teilzeitstellen. Also für mich ist halt Diversität im Grunde genommen Intersektionalität. Das heißt, es beachtet möglichst alle Dimensionen von Vielfalt, von gelebter Vielfalt am Arbeitsplatz. Und mich betreffen halt zufällig auch ein paar davon, ja.
Ist für mich gerade spannend, einfach von dir zu hören, also zum Thema Vielfalt, dass von diesen ja vielfältigen Möglichkeiten in unserer Gesellschaft viele Dimensionen, von denen du gesprochen hast, quasi jetzt dich zum Beispiel betreffen.
und einfach mal von dir zu hören, was das mit dir macht, weil ich mir jetzt auf der anderen Seite vorstelle, diese Kausalität männlich-weiblich zum Beispiel für die meisten ja normal ist im Empfinden und man dann wahrscheinlich, also ich stelle mir das so vor, dass du dann wahrscheinlich, also dass die, die jetzt nicht in deiner Haut stecken, das wahrscheinlich gar nicht wissen, wie sich's anfühlt oder nachvollziehen können. Und deswegen finde ich gerade spannend und würde ich gerne besser und näher verstehen. Also was das konkret für dich bedeutet, wenn du da nur er und sie siehst, aber nicht die dritte Auswahl, die du dir wünschen würdest.
Ja, genau. Also ich muss vielleicht dazu sagen, oder der Gedanke, der mir dazu gerade kam, ist, dass natürlich auch ich in einer sehr binären Welt groß geworden bin und in den 80ern geboren, auch in verschiedenen Stereotypen groß geworden bin, wahrnehme, dass die gerade wieder verstärkt auch gelebt werden in einigen Familien, in einigen Abschnitten, Lebensabschnitten, wie auch immer. Und gleichzeitig ist das natürlich, dass ich alleine dadurch, dass ich selber erst spät zu dem Begriff kam, weil eben auch für mich kaum Aufklärung verfügbar war, weil für mich eben auch kaum Vorbilder in Medien, in Filmen, in Serien, in Büchern, als AutorInnen etc. Verfügbar waren, geschweige denn, dass auch die Frage sich stellt, was davon war schon im deutschsprachigen Markt verfügbar. Zu dem Zeitpunkt, als ich zum Beispiel zur Schule gegangen bin, fehlte es mir natürlich auch komplett an Vorbildern. Das heißt, ich habe das halt für mich sehr spät erst identifizieren können und sehr spät erst gemerkt. Das ist zum einen natürlich schmerzhaft, natürlich, weil für mich andere Dinge auch, also Dinge schon immer anders funktioniert haben als für andere, die das vielleicht ganz gängigerweise so gelebt haben und sich auch genau damit sehr wohl gefühlt haben. Und inzwischen ist es natürlich dann für mich so, dass es ein Aktivitäts- oder ein Aktivismus-Thema einfach auch geworden ist, darauf aufmerksam zu machen und Awareness zu schaffen, dass die Welt weiterhin sehr binär ist. Das fängt an bei digitalen Formularen, in denen ich im Grunde genommen dann teilweise gar keine Bestellungen ausüben kann, ohne misgendert zu werden, ohne mich ja quasi auch selber zu misgendern, weil irgendeine Auswahl muss ich ja treffen. Das geht weiter in der Kleidungsindustrie, ne? Also im Grunde genommen Kleidung für Frauen und Männer. Das geht hin zu sehr vielen Kategorien, in der wir natürlich weiterhin in binären Welten leben, in der wir weiterhin Stereotypen leben und in der auch ganz klassisch ganz viel sozusagen passiert, dass auch wenn ich jetzt in beruflichen Kontexten angeschrieben werde, dann eben auch sowas wie sehr geehrte Frau passiert, weil eben von meinem Vornamen auf mein Geschlecht geschlossen wird, ohne das zu hinterfragen. Und das ist ja im Grunde genommen bei sehr vielen Menschen auch eine verinnerlichte Sozialisation. Also ich beschreibe Menschen zum Beispiel nicht anhand ihres Geschlechtes, wenn ich jetzt einer Gruppe von Menschen begegne oder gleich irgendwo einkaufen gehen würde auf einem Markt und wir hätten uns danach, würden wir uns nochmal unterhalten, würde ich halt nicht sagen, die Frau am Nudelstand oder der Mann am Nudelstand, sondern die Person, die zum Beispiel die Nudeln verkauft hat. Weil ich es nicht wissen kann, ob die Person eine Frau ist oder ein Mann. Und ich frage selten Menschen auch, ob sie Frauen sind oder ob sie Männer sind oder was sie sind. Und ich kann es halt auch nicht beurteilen. Und das ist natürlich auch ein Learning und eine Veränderung aus meiner eigenen Historie heraus, dass ich einfach selber Menschen nicht mehr anhand ihrer vermuteten Äußerlichkeiten oder anhand ihrer vermuteten Namen, die sie ja in den meisten Fällen auch gar nicht selbst zu verantworten haben, ja, vorzuverurteilen.
Weil wahrscheinlich mit Mann, Frau auch Stereotypen mitschwingen könnten, ne? Das meinst du mit Verurteilen?
Genau, und das sind ja im Grunde genommen eigene verinnerlichte Stereotypen,
ja.
Ohne sozusagen auch die Rückfrage zu stellen. Und natürlich fänden das viele Menschen wahrscheinlich ziemlich übergriffig oder mindestens unangenehm oder hätten vielleicht ein Störgefühl, wenn sie die Frage gestellt bekommen, bist du ein Mann oder eine Frau? Aber was viel besser funktioniert, ist, wenn wir über das Thema Pronomen und Anrede sprechen, zu sagen, was sind denn deine Pronomen? Also beispielsweise vor der Corona-Zeit auf Conventions, auf Barcamps, auf Konferenzen, war es ja teilweise schon sehr gängig, je nachdem natürlich, wo das auf Badges Pronomen hinterlassen wurde oder kleinere Runden sich gefunden haben, in denen dann auch einmal kurz geklärt wird, wie darf ich dich dann ansprechen? Und dann ist ja auch egal, was die Person ist, sondern es geht ja im Grunde genommen nur um meinen Namen und es geht um meinen Pronomen und mehr brauche ich nicht, um meine Person zu sprechen.
Ja. Das war ja quasi jetzt eine neugierige Einladung für mich. Was ist denn dein Pronomen?
Genau, meine Pronomen sind auch im Deutschen they, them. Also genauso genutzt, wie er oder sie.
Ja.
Statt dann einfach they oder them. Genau.
Also quasi beides, oder wie muss ich das verstehen? Oder also nutzt du für dich dann die englischen Begriffe quasi im deutschen Sprachgebrauch?
Ja, genau. Also es gibt wer sich mehr mit Pronomen beschäftigen möchte, gibt es auf dem Nibi.space sehr viele Pronomen, die mehr sind als er und sie, die gelernten Pronomen, die wir auch in der Schule vielleicht lernen. Und ich habe mich halt dazu entschieden, dass die englischen genderneutralen Pronomen zu nehmen, they und them, die auch in der Singularform, also viele kennen das auch aus der Schulzeit ja als Pluralform. Und they, them ist in der Singularform seit dem 14. Jahrhundert im Oxford Dictionary gelistet, ist also überhaupt nicht mehr ein Neopronomen in dem Sinne. Und für mich ist das quasi die Form der genderneutralen Pronomen, mit denen ich gerne angesprochen werden möchte, beziehungsweise die verwendet werden sollen, wenn über mich gesprochen oder geschrieben wird. Das wird leider auch oft verwechselt. Das ersetzt ja nicht das Du oder Sie, sondern das ersetzt halt das Reden über Menschen.
Ja.
Und genau, und auf dem Libi-Space gibt es halt noch ganz viele Pronomen, die darüber hinaus auch im deutschsprachigen Raum Verwendung finden und Menschen verwenden. Also sei es dir, sei es Xia, sei es they. Und genau, das geht dann im Grunde genommen genauso wie bei er und sie auch. Also they mag gerade nicht lernen, der Katze schnurrt, wir geben them Kekse, wir mögen them, die Kekse sind theirs. Also es ist die gleiche Konjugation, die eben im Englischen auch so verwendet wird.
Finde ich gerade irgendwie sehr spannend, weil für mich das auch eine ziemlich neue Welt ist, das so zu hören, so konkret. Und was ich verstanden habe, das Wichtige ist erstmal, aus dieser binären Welt von er und sie rauszukommen und dass es dir darum geht, dass der Raum offen ist zu sagen, und ich fühle mich als weder noch, ich bin halt Sam quasi. Und da stelle ich mir gerade vor, dass du vielleicht wahrscheinlich für dich ein Gefühl hast, was das für dich ist, und Menschen, die dann mit dir in Kontakt sind, für die ist dann wahrscheinlich ziemlich, so wie ich das ja auch gerade, ne, wie bei mir ist gerade so, oh wow, kenne ich so noch gar nicht, so, und auch noch nicht, dass ich so konkret jetzt mit dir über dieses Thema so rede, sagt, ist für mich eine ganz neue Welt. Ich kann mich, das ist, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt oder wie, wenn ich jetzt empathisch mitschwinge. Bei mir kommt dann ganz so die Frage, Was heißt das dann für, was würde das für meine Identität bedeuten, ne? Wie fühlt sich das an, so nach dem Motto?
Ja, genau, aber ich kann dich ja, also da fängt es dann halt auch an, spannend zu werden und ohne dich jetzt sozusagen, also ohne dir die gleiche Frage zu stellen, ist es sozusagen die gleiche Frage, kann sich jede Person für sich selber auch stellen, einfach mal als Abgleich, was macht dich denn zum Mann, was macht dich zur Frau, was macht dich zur nicht-binären Person, was macht dich zur, es gibt ja noch deutlich weitere, Gendervielfalt als jetzt diese drei Dinge, die wir gerade schon angesprochen haben. Und dann wird eben genau das, also wenn ich dir das jetzt beantworte, kann ich halt sagen, ich passe halt in keiner dieser Kategorien. Für mich fühlt sich nichts davon stimmig an. Und du wirst mir vielleicht erzählen, das ist genau richtig für mich. Und das ist sozusagen das, was passiert, dass mir bei der Geburt halt ein falscher Geschlechtseintrag zugewiesen wurde 1983. Und es auch zu dem Zeitpunkt nur zwei Möglichkeiten überhaupt der Zuweisung gab. Und wenn du mich fragst, was macht das mit dir, kann ich natürlich auch sagen, rückwirkend macht das halt seit der Geburt an, ist das wie ein Fehler.
Weil du für dich in deinem Leben gemerkt hast, dass du dich mit dieser Zuschreibung nicht, also dich da nicht wiederfindest, dich nicht mit identifizierst und es sich für dich anders anfühlt. Und jetzt die Frage, wie komme ich da raus? Darf ich da raus? So, von, ne, lässt mich die Gesellschaft da wieder raus, so nach dem Motto, oder?
Ja, genau. Und die Gesellschaft ist einfach nicht, was heißt, die lässt mich da raus? Es ist halt quasi wie ein Fehler im System und dieser Fehler hört halt nicht auf. Und je klar, selbst wenn ich irgendwann für mich klar das alles dann beschreiben und definieren kann und auch dir klar sagen kann, ich bin nicht binär, das sind meine Pronomen und dir auch in Ruhe erklären kann, wie werden sie verwendet, passiert dir aber im ganz Alltäglichen etwas anderes, nämlich, dass ich, ja, wie ich schon sagte, ne, über Online-Formulare stolpere, dass mich Menschen falsch anschreiben, dass sie per Default andere Pronomen für mich verwenden. Und das Ganze fällt natürlich unter diesen Begriff Misgendering, also Menschen bewusst oder auch unbewusst falsch anzusprechen. Und das ist eine Verletzung. Also ich habe das mal in einem Artikel geschrieben auf LinkedIn vor einiger Zeit. Ich habe das da verglichen mit dem Bild, mir fährt jemand mit dem Einkaufswagen in die Hacken. Und wenn das einmal im Supermarkt passiert, ist das maximal, wenn überhaupt, unangenehm. Und die Person, die das tut, entschuldigt sich, wenn sie das mitbekommt. Und dann ist irgendwie die Sache erledigt. Aber mir passiert das quasi im übertragenen Sinne aller paar Minuten. Und irgendwann habe ich natürlich einen wunden Fuß und irgendwann bin ich genervt und wütend und ich kann es auch nicht verhindern, weil ich kann den Leuten ja auch nicht erst noch ein, also ja, das mache ich im übertragenen Sinne beruflich. Ich gebe Workshops dazu. Das heißt, natürlich kann ich den Menschen auch erklären, wie sie ihren Einkaufswagen sicherer fahren sollen. Aber das ist ja auch nicht immer gewollt. Das ist auch nicht in jedem Kontext immer der richtige Ansatz. Das heißt, an der Stelle, vor allem wenn ich auch privat unterwegs bin und eben nicht beruflich, hätte ich halt gerne viel mehr Sensibilität dafür, eben Menschen nicht vorzuverurteilen, weil ich es nicht wissen kann und weil es eben schmerzhaft ist. Das heißt, jede Art von, ja, Misgendering ist halt sowas wie eine Gewalterfahrung. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wie fühlt sich das an, alle drei Minuten in die Hacken gefahren zu werden, dann würdest du das wahrscheinlich auch als ziemlich unangenehm empfinden. Und so ist das halt bei mir auch. Das sind halt immer wieder Schmerzen. Und da Diskriminierung, was halt ein großer Begriff ist, aber im Grunde genommen ist es das, im Hirn neurologisch da genauso stattfindet wie körperliche Gewalt, ist das halt genau auch das Bild, warum es gut passt. Es ist wie quasi alle paar Minuten in die Hacken gefahren zu bekommen oder eine Ohrfeige zu bekommen. Und das fühlt sich natürlich nicht gut an.
Weil du eine Ansprache erfährst, mit mit der du dich gar nicht verbunden fühlst oder wo du dich
Ja,
auch nicht
genau.
wiederfindest.
Genau, und als Umgekehrtes ist das immer auch, glaube ich, deswegen schwer nachzuvollziehen, weil es gibt Menschen, die haben zufällig Namen, die auch schon mal falsch geschrieben werden auf Briefen. Das ist für vor allem auch Menschen, Stichwort genderneutrale Anrede, also das betrifft halt nicht nur Menschen, die zum Beispiel nicht binär sind oder Agender sind, also keinem Geschlecht sich in irgendeiner Form zugehörig fühlen, sondern auch Menschen mit Vornamen, die wir vielleicht in der weißen Sozialisierung nicht zuordnen können. Und auch da würde natürlich eine genderneutrale Anrede helfen, bevor ich Menschen sozusagen falsch anspreche. Und jetzt gibt es natürlich auch immer noch Rechtschreibfehler auf Briefen etc. Das ist aber dann der Punkt, wo Menschen maximal sagen, ja, das ist ein Missgeschick, da ist irgendwie ein Fehler passiert, aber dieser Fehler ist halt bei mir quasi der Default und nicht ein kleiner Fehler am Rande.
Ach so, der ist bei dir ständig quasi da, ne?
Ja, genau. Und das wäre jetzt irgendwie, wenn bei dir ja einfach auch die falsche Anrede stünde, dann würdest du sagen, naja, ist irgendwie ein Computerfehler oder sowas.
Ich habe ein kleines Beispiel dafür. Also ich heiße Sebastian und es gibt viele Menschen, die, obwohl sie mich jetzt schon länger kennen, dann immer Stefan zu mir sagen. Und dann sage ich, ich bin nicht Stefan. Also
ja,
so vielleicht, ne? So nach dem Motto Frau,
genau, und das ist,
aber ich bin nicht Frau.
Genau, und das ist halt bei dir vielleicht ein Störgefühl. Und bei mir ist es einfach auch komplett, also es ist halt, geht halt weitreichender, als falsch angesprochen zu werden, weil es eben wirklich eine Verletzung ist und eine Annahme. Und ich muss das jedes Mal, also ich werde dann ja genauso wie du auch in diese Position gebracht, Dinge aufklären zu müssen, obwohl ich weder dafür bezahlt werde zu dem Zeitpunkt, also ist ja kein Diversity-Auftrag in dem Moment. Das heißt, das kostet Zeit. Wenn dir das jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, quartalsweise einmal passiert, dass du falsch angesprochen wirst, dann korrigierst du das. Wenn dir das jeden Tag mehrfach passiert, dann ist das halt auch Zeit, die das kostet. Emotionen, die das kostet, also ganz klar auch Schmerzen, die das mit sich bringt und eben auch kontinuierliche kostenlose Aufklärungsarbeit, weil ich es jedes Mal richtigstellen muss, auch zu meinem eigenen Selbstschutz.
Weil es was mit deiner Identität und Selbstempfinden dann
genau.
macht. Ja,
und weil ich natürlich mich auch davor schützen möchte, dass wenn ich mit der Person mehrfach in Kontakt bin, dass das nicht kontinuierlich dann weiter passiert, wenn ich es nicht richtig stelle.
Ich versuche mich da gerade so ein bisschen reinzudenken. Einfach mal so gedacht, also ich habe ja die Zuschreibung Mann, kann mich da drin auch wiederfinden und versuche mir vorzustellen, wenn man mich die ganze Zeit als Frau ansprechen würde. Also das wäre ja dann auch ein Mismatch. Also wenn ich sage, ich fühle mich in der Rolle Mann oder Zuschauer Mann wohl und auf einmal fangen alle an zu mir sagen, Frau zu sagen.
Ja, genau.
Dann habe ich gerade so gedacht, es könnte ja sogar sein, Empathiefähigkeit auf andere eingehen und zu verstehen, ist ja etwas, was stereotypisch eher Frauen zugeschrieben wird, als Männern, sage ich mal. Also so klischee-mäßig. Wenn ich dem jetzt folge, bin ich dann vielleicht in diesem Fall mehr Frau als Mann. Und wenn ich das so einfach jetzt zu Ende denken würde, dann ist so meine Vermutung, kann es vielleicht bei dem Thema auch, geht es da vielleicht einfach darum, dass man einfach das sein darf, was man ist, mit unterschiedlichen Qualitäten, die man als Mensch oder Wesen mitbringt, ohne dass dem dann gleich eine Kategorisierung zuteil wird?
Ja, also im Grunde genommen genau das. Also ich wünschte mir, dass genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich auch zum Beispiel Charaktereigenschaften eben nicht gegendert werden, sondern dass wir viel hinkommen zum Entgendern, also wirklich hin zum Loslassen von Kategorien, von Diskussionen, was ist typisch Mann, Frau? Und meine Gegenfrage ist dann immer, was ist denn dann typisch nicht-binär? Und spätestens da wird es dann für viele auch schwierig, das zu beantworten, weil sie natürlich entweder dann ausweichen und sagen, naja, das weiß ich nicht, weil ich noch nicht so viele nicht-binäre Personen kennengelernt habe. Aber was eigentlich die Frage dahinter aus meiner Perspektive ist, ist ja zu sagen, lass uns doch loslösen von genau diesen Zuschreibungen, weil sie sind zwar Schubladen und manchmal können auch Schubladen helfen, aber eigentlich sind sie ganz schwierig, weil da kommen wir natürlich auch in Charaktereigenschaften, in Verhaltensweisen, die Menschen abgesprochen werden anhand von Zuschreibungen bei der Geburt. Sowas wie Männer weinen nicht, Männer zeigen keine Gefühle. Und auch das ist natürlich extrem gesundheitsgefährdend für Menschen, die auch binär sind, cis sind, also dem Geschlecht entsprechend, dem, das sie bei der Geburt zugeschrieben bekommen haben. Und genau das, was du sagst, also quasi die Loslösung von Stereotypen und Zuschreibungen.
Also im Grunde auch der Wunsch, dass Menschen quasi den, ich sage jetzt einfach mal, die geistige Freiheit haben, sich ihrer Natur entsprechend zu entwickeln mit ihren Präferenzen, Talenten und dass sie nicht durch Kategorisierung und so weiter darin quasi schon ausgebremst werden. Ne?
Ja, ganz genau.
Also ich denke jetzt so an ein Klischee, wenn man jetzt so an homosexuelle Männer denkt, ist so aus meiner Sicht so ein typisches Klischee, dass die dann so manchmal hier so dieses typische wäre klischeemäßig so weinerlich, ein bisschen dramatisierend agieren, obwohl es quasi da auch welche gibt, die knüppelhart sind und so, ja. Und umgekehrt. Und dass das ja alles wieder Zuschreibung, Stereotypen sind, die Menschen, und vielleicht ist es das, was du ja auch so beschreibst, vielleicht, wo du aktiv bist, wo du sagst, dass es darum geht, da auch rauszukommen, in eine bestimmte Position bringen, die sich halt unangenehm anfühlt, aufgrund dieser Zuschreibung. Kann das sein? Hast du verstanden, was ich meine?
Ja, genau. Und diese Zuschreibungen sind ja oft auch eher dann in gar nicht so positiven Kontexten. Also wenn du quasi genau diese Zuschreibung dir, die du selber gerade geäußert hast, ich würde die ungern reproduzieren, aber dann sich auch die Frage zu stellen, was sind denn diese Zuschreibungen? Sind die positiv? Sind die negativ? Sind die neutral? Wie beschreibe ich das? Wo komme ich da eigentlich her? Was sind das für Klischees und Bilder? Wodurch sind die entstanden? Und wo sind Vorbilder, die anderes an Bildern auch darstellen? Also ich meine, inzwischen gibt es auch deutlich präsenter nicht-binäre Personen auch in Serien, in Filmen, in Büchern als AutorInnen und viel Repräsentanz von Transpersonen, natürlich auch viel politische Diskurse, die auch genau deshalb sozusagen, oder was heißt genau deshalb, aber die eben auch das alles unterbinden möchten. Das heißt, wir haben natürlich neben vieler persönlicher, ja, Ausgrenzung, über die ich jetzt ja schon gesprochen habe, die auch weitreichendere Kreise zieht, weil sie im Grunde genommen politische Diskurse ja beeinflusst, dass im Grunde genommen Menschen deswegen auch sterben. Also wir reden hier jetzt natürlich irgendwie über Charaktereigenschaften und vielleicht auch noch so halb humorvolles Augenzwinkern, aber Fakt ist, dass zum Beispiel mehr als eine Person jeden Tag, die trans, inter oder nicht binär ist, stirbt weltweit, weil sie umgeben ist von transfeindlicher Umgebung, transfeindlicher Politik, nicht binärfeindlicher Politik. Und im Grunde genommen auch damit entweder keine Hoffnung hat oder aktiv umgebracht wird, weil sie anders ist.
Ja.
Also siehe zum Beispiel Malte auf dem CSD Münster letztes Jahr. Also es passiert eben auch in Deutschland, ne, dass wir haben noch kein Selbstbestimmungsgesetz. Also vielleicht auch mal zur Information. Ich habe ja eben gesagt, mein Geschlechtseintrag ist falsch, der mir zugewiesen wurde. Ich könnte den in Deutschland aktuell auf zwei Wegen versuchen zu ändern. Das ist einmal über das Transsexuellengesetz TSG. Das würde mich mehr als 2.500 Euro und zwei psychologische Gutachten kosten. Oder ich versuche es über den Paragraph 45b der Personenstandsänderung. Da ist die Frage, ob ich ein ärztliches Attest bekomme für das Standesamt und auch wenn das Standesamt sagt, naja, dieser Paragraph ist nur ausschließlich für intergeschlechtliche Personen vorgesehen, dann muss ich auf jeden Fall übers TSG gehen. Das heißt, ich kann noch nach wie vor nicht selbstbestimmt in Deutschland sagen, dieser Geschlechtseintrag ist falsch und ich möchte den bitte auf richtig korrigieren lassen.
Also, wenn ich dir gerade zuhöre, dann merke ich, das macht irgendwie was mit mir, macht mich gerade nachdenklich, weil also ich gerade geht bei mir so, oh krass, wie so die zwei Kategorien, da macht man sich im Alltag gar nicht so den Kopf drüber, wenn man das so für normal hält, wenn man jetzt nicht irgendwie, wenn es einem nicht tangiert, sage ich mal, weil man damit, weil es für einen passend ist, ne? Und jetzt verstehe ich auch, wenn du sagst, Fehler im System, dass wenn es aber Menschen gibt, die sich da nicht wiederfinden, dann wird nicht darüber nachgedacht, was diese Kategorisierung mit den Menschen macht, sondern heißt, das ist ja so fast wie mit Schülern, die nicht so funktionieren, wie sie sollen in der Schule. Dann wird gesagt, nee, die Menschen, die sich da nicht wiederfinden, die haben eigentlich ein Problem. Also diese Verdrehung, ne?
Ja, genau. Und dann sind wir ein bisschen auch bei Widersprüchlichkeiten bezüglich zum Beispiel Organisationen und Unternehmen. Einfach auch zu sagen, einerseits, wir sind super queerfreundlich und stellen divers ein. Und wenn man dann irgendwie hinter die Kulisse guckt, ist das eben, ja, dann wird halt Diversität hauptsächlich mit weißen Cis-Frauen begründet und nichts gegen weiße Cis-Frauen, nur um das klarzustellen. Aber Diversität ist für mich auf jeden Fall viel mehr als das. Und jetzt kann man auch sagen, naja, immerhin etwas, das ist korrekt, weil auch die Frauenrechte sind noch nicht alt. Also erst seit den 70ern dürfen Cis-Frauen beispielsweise ohne Genehmigung von Partnerpersonen oder Familienangehörigen wie Eltern überhaupt eigenständig und alleine arbeiten, ohne dass sozusagen ihnen die Erlaubnis gegeben wird. Das heißt, wir sprechen natürlich über noch gar nicht so viele Jahre, was auch Frauenrechte betrifft. Aber leider wird halt immer nur eine Dimension beachtet. Und das ist das, was ich zu Beginn unseres Gespräches auch mit Intersektionalität meine. Es wäre halt extrem hilfreich, viele Dimensionen oder auch möglichst alle, auch wenn das herausfordernd klingt, von Anfang an mitzudenken, um eben nicht nachrüsten zu müssen, um nicht eine Dimension nach der anderen zu priorisieren, weil dann kann ich mir natürlich auch die Frage stellen, wenn das genau dieser Fall ist, warum sind jetzt Cis-Frauen mehr wert als nicht-binäre oder Trans-Personen? Ich bin kein Fan davon, Privilegien oder auch Marginalisierungen zu priorisieren, sondern ich bin für eine Welt, in der Menschen alle möglichst die gleichen Zugänge bekommen und die gleichen Zugänge auch geschaffen werden. Und das Nachrüsten, also klassischerweise, das ist jetzt aus meiner Freiberuflichkeit auch und auch aus dem Bahnbeispiel ganz gut zu entnehmen, wenn eben Dinge nachgerüstet werden müssen, sei es beispielsweise digitale Barrierefreiheit, sei es jetzt dieses Formular bei der Deutschen Bahn oder andere Dinge, die kosten im Nachhinein viel, viel mehr Geld Also wenn wir schon über monetäre Ziele von Unternehmen sprechen, die natürlich da auch mit reinfließen in Change-Prozessen, dann kostet die Nachrüstung immer mehr Geld, als es von Anfang an mitzudenken.
Ich habe gerade so da gedacht, dass ja eigentlich viel mehr um das Integrieren geht, nicht?
Ja.
Also ich habe, also was bei mir gerade kam, als ich dir zugehört habe, ist einfach dieses, dass ich höre von dir so, dass, korrigier mich, dass du wahrnimmst, es wird auf dem das Thema Diversität und Vielfalt aufgesprungen. Man packt das in seine Marketingaktivitäten zu besonderen Monaten, pusht man das nach oben, um zu sagen, wir sind divers, vielfältig und integrierend. In der Praxis erlebst du dann, dass es für die meistens dann heißt, okay, jetzt erhöhen wir die Frauenquote, die dann einer Standard-Schema F-Frau, du hast gesagt, cis-blond, wie gerade, glaube ich, gesagt.
Ja, oder cis-weiß, ne? Also
weil
erstmal
cis-weiß,
auch weiß, ja,
genau. Entspricht. Und ich vermute, was dir dann da fehlt, ist zunächst einmal Authentizität, dass es wirklich, dass man es auch wirklich so meint und nicht nur als Marketingaktivität. Und ich glaube, was noch viel wichtiger ist, dass du, dass für dich erkennbar ist, dass die Leute verstanden haben, worum es da eigentlich wirklich geht.
Ja, ganz genau. Und die Vielfalt eben mehr als eine Dimension bringt.
Ja.
Das heißt, die Kämpfe, die geführt werden, also mein Gefühl ist auch, oder meine Wahrnehmung, dass diese Kämpfe jeweils einzelne Personengruppen einzeln kämpfen müssen tatsächlich auch und nicht gemeinsam kämpfen können aus den verschiedenen Ausgrenzungspositionen heraus. Also wie viele zum Beispiel Women in Tech Initiativen gibt es, aber in dem deutschsprachigen Raum würde mir nicht eine einzige TIN, also Trans-Inter-Nicht-Binär-Initiative in Tech einfallen. Gleichzeitig wäre aber Diversity in Tech beispielsweise schon viel inkludierender, weil es würde auch Menschen abholen, die nicht nur anhand ihrer Gender-Vielfalt sozusagen selektiert würde, sondern auch anhand von anderen Diversitätsdimensionen, also beispielsweise People of Color abholen oder Menschen mit Behinderung oder. Und mein Ansatz ist eben auch zu sagen, ich möchte mich nicht in die nächste Schublade wieder packen lassen, sondern ich würde gerne einen Raum schaffen, in dem all das sozusagen möglich ist, ohne wieder Ausgrenzung zu schaffen, weil ich gehöre nicht in die Women in Tech-Gruppen und ich habe zum Beispiel keine Anschlussfähigkeit an genau solche Formate, sei es jetzt irgendwie Finanzierung, Ambassador-Programme, Führungskräfte-Seminare, das ist, da gehöre ich halt überall nicht hin. Aber wenn ich die, natürlich würden die Personen auch sagen, na ja, warum denn nicht? Aber mein Gegenbeispiel ist Sam Smith oder auch Jonathan Furness, zwei Personen, die auch nicht binär sind, die im Unterhaltungsbusiness unterwegs sind, die wären da ja auch fehl am Platz. Aber das liegt dann wieder an den Stereotypen. Aber ich bin eben auch nicht Frau plus oder Frau mit Sternchen oder Women plus, sondern ich bin einfach nicht binär.
Du bist einfach Daniela quasi.
Ja, genau.
Und was ich verstehe, ist, dass du dir einfach wünschst, eine offene Begegnung und einen, ich sage jetzt mal erstmal neutrales Aufeinandergehen und herausfinden, wer bist du, was bist du, wie bist du quasi, ne?
Ja, genau. Und damit sozusagen auch in Formaten, in Organisations- und Unternehmens- Change-Formaten auch die Beschäftigung mit Vielfalt, die über eine Dimension hinausgeht. Ne? Du hast eben auch gesagt, für dich ist vieles von dem, was du gerade von mir hörst, neu. Gleichzeitig würde ich mir aber vor allem in Unternehmen, die Diversität leben, bei denen die Diversität vorantreiben und denen die diese Change- und Transformationsprozesse begleiten, diese Beschäftigung wünschen. Denn im Grunde genommen ist es genau ihr Job, sich mit Vielfalt dann auch an der Stelle zu beschäftigen.
Also ich glaube, für mich ist das im weiteren Sinne neu, weil mir die Dimension nicht so bewusst war. Also wenn ich von etwas nicht betroffen bin, ich glaube, das geht vielen so, dann hat man nicht so ein Problembewusstsein für dieses Thema oder was das mit jemandem macht. Ich nehme dann wahr, okay, also ich bin ja auch Soldat gewesen, jetzt gerade auch wieder Soldat in einem Projekt bei der Bundeswehr. Und ich weiß, dass es halt auch in der Bundeswehr Transgender-Offiziere, Soldaten gibt.
Ja.
Und das ist ja ein Riesenthema auch, wo dann diskutiert wird oder die Frage gestellt wird, gefährdet das die soldatische Ordnung, ja? Weil das
ja, Anastasia Bifang ist
genau,
ein gutes Beispiel.
Genau,
oder
an die habe ich jetzt
Genau, oder Arthur Mertens, mit dem ich Ende letzten Jahres ein LinkedIn-Live auch gemacht habe. Also genau diese Strukturen auch zu hinterfragen, was hat Dating beispielsweise mit der Bundeswehr zu tun, also mit dem eigentlichen Job, also auch trans-, inter- und nicht-binäre Menschen haben vielleicht das Bedürfnis zu daten und das ist valide und richtig für die Person und solange keine Übergriffigkeit passiert, auch vollkommen überhaupt ganz unabhängig von dem Job.
Also
Und
da, genau, da kann man
das
ganz
ist
normal,
halt genau der Punkt.
also man kann einfach gucken, wie viele Soldaten haben ein Tinder-Profil.
Ja.
Punkt.
Wahrscheinlich auch nicht nur eine.
Und da könnte man dann kritisch gucken, was ist jetzt der Unterschied, nur weil da jetzt jemand quasi in etwas, was ja privat ist, eigentlich den niemanden angeht im Beruf und sich dann eine Meinung bilden zu dürfen oder so, machen zu sollen, was ist der Unterschied?
Ja, genau, nämlich keiner. Und das
Genau.
ist halt genau der Punkt, auf den ich ja auch hinaus möchte, zu sagen, es macht eben keine Unterschiede und es hilft, Barrieren abzubauen und es hilft, Schubladen abzubauen und es hilft quasi auch vor allem Stereotype abzubauen. Und es hilft allen tatsächlich oder sehr vielen Menschen, wenn wir diese Mauern quasi aufbrechen und im Einzelnen machen sie eben sehr viel kaputt bei Menschen, denen sowieso wenige Zugänge schon nur gewährt werden. Und ich kann natürlich jetzt nicht für Anastasia sprechen, weil ich nicht Anastasia bin. Gleichzeitig frage ich mich aber dann auch, warum wird über eine Transperson, die tindert und in der Bundeswehr ist, diskutiert und warum wird nicht parallel mehr über Übergriffigkeiten in der Bundeswehr diskutiert, die wirklich auch problematisch sind und sich quasi wieder in den öffentlichen Diskursen an trans-, inter-, nicht-binären Personen abgearbeitet. Und das ist halt leider gerade aktuell eben auch die politische Richtung, in die es geht, Menschengruppen zu finden, die eben ja schon immer auch in der kleineren Zahl waren und an denen sich abgearbeitet wird. Und leider sind das auch Muster. Also wir haben ja auch nicht die erste Pandemie weltweit. Und im Mittelalter beispielsweise wurden Rothaarige dann verantwortlich gemacht
Die Pest.
Für die Pest und sich an ihnen abgearbeitet und also abgearbeitet im weitesten Sinne natürlich auch tatsächlich dann mit Mord. Und das ist halt ein Phänomen, was wir wieder haben. Wir befinden uns alle in Stapelkrisen aktuell. Corona ist nicht vorbei. Wir haben die Klimakrise. Wir haben Krieg, auch gar nicht so weit weg. Wir haben im Grunde genommen sehr viele, als Personen müssen wir im Grunde genommen aktuell gerade ganz viel mit Stapelkrisen umgehen. Und es
Damit
ist dann
meinst
eben,
du mehrere aufeinanderfolgende Krisen oder gleichzeitig?
Ja, oder gleichzeitige Krisen, ne? Und ein gesellschaftliches Phänomen war da leider schon immer, marginalisierte Gruppen zu finden, an denen dann quasi all die Emotionen
projiziert werden.
Ja, genau.
Hm.
Und das sind eben aktuell Transpersonen, das sind aktuell in Amerika auch vermehrt Cis-Frauen, und das ist eben auch genau der Punkt, den ich da auch gerne nochmal erwähnen würde. Vieles an Verboten für Transpersonen betrifft am Ende des Tages auch Cis-Frauen. Das ist vielen vielleicht gar nicht klar, aber das aktuelle Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland, was diskutiert wird und vielleicht dann auch irgendwann noch kommt in Deutschland, ist eher ein Sauna-Gesetz. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber im Grunde genommen können aktuell mit dem aktuellen Entwurf BademeisterInnen oder andere Menschen aus Schwimmbädern, die dort in irgendeiner Form angestellt sind, darüber urteilen, ob eine Person Frau genug ist oder nicht.
Ach, um in die entsprechende Umkleide zu gehen, oder?
Ja, oder überhaupt auch, um dort dann zu schwimmen.
Mhm.
Das heißt, also wenn eine Cis-Frau sehr, nehmen wir das Klischee jetzt, sehr maskulin wirkt, kurze Haare hat von mir aus, also dann eben maskulinen Klischees entspricht, vielleicht auch flache Brüste hat, kurze Haare hat, und ja, einfach entsprechend von Weitem vielleicht eher männlich aussieht, da sind wir dann nämlich mitten in der Problematik, kann das halt sein, dass BademeisterInnen diese Person auch aus dem Schwimmbad entfernen darf. Und damit ist es ja, also damit fallen wir halt zurück in Probleme und Rechte, die wir eigentlich längst alle erkämpft hatten. Und das ist halt, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, dass das, was mich betrifft, auch viele andere betrifft, auch wenn sie nicht binär sind.
Also auch nicht quasi direkt betrifft, sondern indirekt.
Genau, aber durch gesetzliche Veränderungen dann sozusagen wieder betreffen kann. Und da brauchen wir eben auch gar nicht in die USA zu gucken.
Ja.
Oder nach England. Aber gleichzeitig ist das, was sozusagen da in Diskursen passiert und auch sehr von rechtsradikalen Menschen getrieben wird, schwappt ja auch tatsächlich hier über. Also die CSU und die SPD zum Beispiel ganz aktuell möchte ja in Süddeutschland auch keine Lesungen mit Drag Queens haben mehr, obwohl das seit Jahrzehnten Veranstaltungshighlights sind für alle. Und also ich glaube, wir müssen uns alle nichts vormachen, diese ganzen Diskurse, die da gerade passieren, Abtreibungsverbote, Transpersonen, die keine medizinischen Zugänge mehr bekommen, Eltern, denen Transkinder weggenommen werden und all sowas. Wir sind halt in Gegenbewegung und diese Gegenbewegungen schwappen hier rüber. Und wenn das Selbstbestimmungsgesetz nicht kommt und oder in 2 Jahren die Bundestagswahl entsprechend sehr anders ausfällt, als sie aktuell ausgefallen ist, mache ich mir auch tatsächlich Gedanken, was heißt das denn für mich ganz persönlich, auch einen Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Also ich darf jetzt schon nicht, wenn ich einen Geschlechtseintrag in meinem, also wenn ich den Geschlechtseintrag jetzt ändern ließe auf divers oder leer, dann wäre es so, dass ich im Reisepass ein X bekäme. Der Reisepass ist das Dokument in Deutschland, wo der Geschlechtseintrag hinterlegt ist, nicht der Personalausweis. Mhm. Und ich durfte zum Beispiel nicht mehr nach Dubai reisen.
Mhm.
Weil es in gewisse Ländern gar nicht möglich ist, mit diesem Geschlechtseintrag einzureisen.
Mhm.
Oder auch so Transit Dinge zu tun, wie ich habe 3 Stunden Aufenthalt und muss dann in den nächsten Flieger steigen. Das heißt, auch weltweit werden sich die Rechte reduzieren, wenn ich einen richtigen Geschlechtseintrag anstrebe. Mhm. Und ja, mit dem Selbstbestimmungsgesetz kann das eben auch sein, dass die Aktenkundigkeit bleibt. Das heißt, eine AfD in der Regierungspartei hätte halt auch klar wieder Akteneinsicht und auch, glaube ich, nicht, das noch weiter zu deklinieren, was dann passiert.
Also welche, ja, welche Sorge dann da mitschwingt, was
ja,
passieren
genau.
kann. Ja, also wenn ich dir zuhöre, dann verstehe ich, dass das dich bewegt, die Selbstbestimmung zum einen, also die Freiheit zu haben und auch das Selbstverständnis in der Gesellschaft, glaube ich, dass du dir wünschst, das zu sein, was ich bin und wie ich mich fühle und die Freiheit zu haben, das auch selbst für mich zu definieren und quasi auch das Recht zu haben, so angesprochen zu werden, wie ich angesprochen werden möchte. Und gleichzeitig die große Sorge, dass es gefühlt für dich gerade in eine andere Richtung geht und halt auch für Menschen, die sich jetzt nicht in diesem binären Spektrum wiederfinden und denen es auch wichtig ist, dass sie in diesem nicht-binären Raum ihre Identität ausdrücken können und dürfen, ja, auch gefährlichere Entwicklungen im Raum stehen.
Ja, definitiv. Also es ist halt ein politisches Thema. Es ist eben ein Thema in Organisation und Jobvielfalt. Es ist privat ein Thema. Es ist quasi, es gibt eigentlich keinen Raum, wo es nicht ein Thema ist, außer es sind Räume von eben trans-, inter-, nicht-binären Personen, gleichen Betroffenen, die diesen Schmerz eigentlich alltäglich haben und teilen, die das aber nicht mehr jedes Mal dann in diesen Räumen neu erklären müssen,
ja.
Die so sein dürfen da, wie sie sind.
Also die Peer Groups und ich habe gerade gedacht, es fehlt dann an geschützten Räumen und gleichzeitig ist es ja ein bisschen bedrückend, wenn man Schutzräume braucht für Menschen, ne? Weil sie bei
ja,
keinem
genau.
Schema entsprechen.
Genau, und auch dazu, ne, der Pride Month oder die Queer Pride Saison mit den CSD beginnt wieder. Und auch da bleibt die Frage eben zu sagen, wo ist das ein geschützter Raum? Durch Covid kann ich zum Beispiel nicht an den diesjährigen und auch an den letztjährigen Prides und CSDs teilnehmen. Und gleichzeitig gehören auch Corporate, also meiner persönlichen Ansicht auch Corporate-Wagen nicht auf den CSD, weil auch die sind keine sichere Orte. Also vielleicht eine Trigger-Warning vorweg. Ich bin auf einem Corporate-Wagen mitgefahren 2019 in Hamburg und sexuell belästigt worden. Und da ist dann eben auch die Frage, wie viel Sensibilität schaffen denn Unternehmen eigentlich gegenüber queeren Menschen, wenn sie nicht mal auf ihren eigenen Wagen eine Sicherheit schaffen für queere Personen.
Ja. Ja. Und ich verstehe dich so, dass dir das Thema wichtig ist, weil dir im Grunde ja dann Freiheit, Sicherheit und ja, quasi für jeden Menschen wichtig ist, oder? Also das ist das, wo du dich...
Ja, klar, also auch ich würde mir natürlich das alles für alle Menschen wünschen und ich sehe einfach in meinem Umfeld, dass auch so ganz viel Arbeitslosigkeit herrscht, genau aus solchen Gründen. Also Transpersonen in meinem Umfeld, die keinen Job finden, ich finde keinen Job mehr, ich war Führungskraft, ich kann ab Oktober quasi Bürgergeld beantragen und weiß eigentlich, dass ich kein Bürgergeld bekomme, weil meine Partnerperson zu viel verdient. Das heißt, ich kann mir im Grunde auch meine eigene Schlagzeile von der Führungskraft zu Hartz IV schreiben. Und wie traurig ist das denn eigentlich auch, dass ich das überhaupt so formulieren muss und dass die Zugänge eben verwehrt werden, sobald eben Inklusion nicht gelebt wird, sobald Diversität eben nicht gelebt wird und dass Menschen auch mit 10 Jahren und mehr Berufserfahrung zu Studierenden, Jobs, Löhnen weiter auch in der IT arbeiten, weil sie sonst keine andere Möglichkeit haben, irgendwo einen Job zu finden. Und von außen betrachtet ist beispielsweise die IT-Branche ja eine sehr privilegierte und auch eine sehr gut bezahlte. Und trotzdem sind diese Zugänge eben nicht da. Und ich weiß, dass viele wahrscheinlich jetzt den Impuls verspüren zu sagen, na ja, aber man muss ja nur mal richtig suchen oder in unserer Firma ist das anders. Ja, das sind Ausnahmen. Ich habe auf LinkedIn auch nach zum Beispiel Fully Remote ArbeitgeberInnen gefragt. Also ganz aktiv auch in der Peer Group, wie du sie eben genannt hast, nachgefragt. Eingetragen haben sich aktuell 25 ArbeitgeberInnen. Den Beitrag haben über 20.000 Menschen gesehen. Von den 25 ArbeitgeberInnen, die sich dort eingetragen haben, haben aktuell ein Drittel gar keine Möglichkeit, Menschen einzustellen. Das heißt, die Nachfrage nach beispielsweise fully remote Jobs, aus welchen Gründen auch immer, steigt einerseits, aber das Angebot sinkt. Und eben auch aus diesen Perspektiven, dass sich Menschen wiedersehen möchten, dass sie der Meinung sind, ja, Gestik und Mimik ist wichtig in Calls, und beziehungsweise eben auch die Körpersprache ist wichtig und ganz viele Glaubenssätze da reinfallen. Aber mir nützt das alles nichts, wenn ich diesen Job nicht überleben würde. Und ich würde ja auch sehr gerne viel mehr Menschen wiedersehen. Ich kann es mir nur eben nicht aussuchen. Und das ist eben der Punkt zu sagen, diese Zugänge werden verwehrt. Sie bedingen sehr viele Schicksale. Eine andere befreundete Person muss Vollzeit ihr Kind betreuen, ihr Fünfjähriges, weil keine Kita mehr in Hamburg auf Infektionsschutz achtet. Und auch da, sozusagen im Raum steht, dass das Elternteil eben eine Covid-Infektion nicht überleben würde. Und auch die Person findet keinen Job. Das heißt, wir haben halt irgendwie einerseits diskutierte Fachkräftemängel und diskutierte viele offene Stellen und den Wunsch nach Veränderung, aber er wird eben auch nicht gelebt.
Also was du dir ermöglicht. Genau, was ich gerade sagen, was du dir da wünschst, ist quasi, dass da auf unterschiedliche Anforderungen, Bedürfnisse, die Menschen haben, auch flexibel reagieren zu können. Also zum Beispiel, indem man überlegt, in deinem Fall, wenn du aus Sicherheitsgründen einen Remote-Arbeitsplatz haben möchtest, damit du für dich eine Covid-Infektion weitestgehend ausschließen kannst, dass da halt es möglich oder ermöglicht werden kann, nach dem Motto, ne?
Ja, genau. Also, und ich verstehe, das sind halt, also aus der Organisationsentwicklungsperspektive sind das natürlich Veränderungsprozesse. Es ist teilweise geübt worden 2020 durch die Lockdowns und so weiter. Es ist für viele dann eben nicht genau der perfekte Weg und es wird eben immer wieder auf die Masse und auf die meist privilegiertesten Menschen gehört, die auch am lautesten sind, auf Führungskräfte, die Führung mit Kontrolle sozusagen verbinden, mit dem Wertkontrolle, mit dem Arbeitswertkontrolle, dass sie lieber ihre Angestellten wieder im Büro sehen, dass sie glauben, Teambuilding geht nicht online und so weiter. Und das ist jetzt, wie gesagt, eher die Dimension Inklusion, aber das ist das Gleiche wie sozusagen die anderen Dimensionen. Es würde sehr viel mehr ermöglichen, wenn genau diese Wege gelebt würden.
Also das hört sich, wenn ich dir zuhöre, für mich sehr anstrengend an und gleichzeitig siehst du für dich die Wege, die es geben könnte, um da inkludierender zu agieren und dann ist es wiederum auch mühsam, damit gehört zu werden und gesehen zu werden, ne?
Ja, genau. Also es ist natürlich, ich kann einige, also das sind halt leider auch Systeme, die ich wenig verändern kann. Also das ist, glaube ich, auch dieses Thema, wer kann denn die Veränderung sozusagen anstreben? Und ja, vielleicht ist nicht einzig und alleine nur meine Lösung richtig, aber die Lösung können nicht die Personen immer mitbringen, die sowieso schon betroffen sind. Die wissen zwar, was ihnen helfen würde, aber ich kann ja nicht von außen den Transformations- oder Change-Prozess in den Unternehmen begleiten. Das müssen schon die Menschen machen, die da arbeiten und auch die Privilegien haben, das vorantreiben zu können.
Ja.
Und auch die Perspektive darin sehen, dass sie in der Veränderung quasi selber einen Benefit erleben. Also nur weil ich nicht Covid kriegen sollte, um mein Leben zu erhalten, heißt das ja nicht, dass meine Arbeitsfähigkeit andernfalls eingeschränkt ist, ganz im Gegenteil.
Ja, jetzt sind wir, glaube ich, schon eine ganze Weile unterwegs. Hier beim Empathieschenker. Und ich würde es gerne langsam rund machen. Was wäre das abschließend konkret, womit du gerne gehört werden möchtest, abschließend? Und ja, irgendwie in Richtung, was würdest du dir eigentlich, was ist das, was du dir wünscht?
Ja, ich wünsche mir einfach eine deutlich inklusivere und diversere Arbeitswelt, in der Menschen wie ich, Freundinnen von mir, betroffene Personen, Erfahrungsexpertinnen und ähnliche wieder Zugang zur Arbeitswelt bekommen. Und den auch halten können. Also sich dann so wohl zu fühlen am Arbeitsplatz, dass sie nicht wegen zum Beispiel Diskriminierungsvorfällen oder mangelndem Gehalt oder ähnlichen Dingen gehen müssen.
Ja. Bei mir kommt noch so als Resonanz quasi mit dem gesehen zu werden, wie man ist und was man einfach für ein gutes Miteinander braucht.
Ja, genau.
Ja. Ja. Dann danke ich dir für deine Offenheit, dein Mut und auch deine Energie, dich, also bei mir ist Energie angekommen, für das Thema, was dich bewegt, zu zeigen und einzusetzen.
Ja, ich habe zu danken für die Einladung und die viele tolle Empathie, die du mir heute gezeigt hast, die ich mir wünschen würde, noch viel von vielen anderen Menschen zu bekommen.
Sehr gerne.
Das war Episode 47, Diversität und Inklusion. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mir ein Feedback geben magst oder mit etwas gehört werden möchtest, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.